Es gibt doch keinen schöneren Lehrmeister wie eine Niederlage.
Bereit fürs Leben. Der Automol Podcast.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Automol Podcast. Ich bin Katrin, freue mich heute einen besonderen Gast bei mir zu haben, Michael Berrer, der einigen von euch natürlich ein Begriff sein wird als erfolgreicher Tennisspieler. Michael, recht herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Michael, viele kennen dich aus dem Tennissport. Du blickst auf eine 17-jährige erfolgreiche Karriere zurück. Du hast bei der ATP-Tour gespielt, warst deutscher Meister, warst Nummer 42 der Weltrangliste, hast Klassensiege über zum Beispiel Rafael Nadal feiern dürfen, hast tolle Matches bestritten und bist jetzt als Unternehmenscoach tätig. Und ich denke, du kannst uns da sehr viel erzählen, wie wir von Hochleistungssportlern eben auch lernen können, uns den täglichen Herausforderungen im Beruf und natürlich auch im Privatleben zu stellen. Wie wir uns selber motivieren und wie wir mit Rückschlägen natürlich auch umgehen können. Dazu für dich an dich die erste Frage. Während deiner Karriere, wie hast du das erlebt? Wie hast du dich jeden Tag motiviert, rauszugehen, aufs Spielfeld zu gehen und da einfach Leistung zu bringen natürlich?
Ja, ist eigentlich ziemlich interessant. Wenn ich jetzt heute in meinem neuen Leben immer wieder auch Vorträge bei großen Unternehmen halte, dann schaue ich natürlich selber auch immer zurück auf diese 17 Jahre lang Profitennis und ich muss sagen, es gab eigentlich wirklich keinen Tag, wo ich es nicht wirklich gern gemacht habe.
Krass.
Ich habe da natürlich, ja, das war natürlich sehr interessant für mich und ich habe natürlich auch nach Erklärungen gesucht, warum das so war. Und ja, wir alle brauchen ja eine gewisse Sinnhaftigkeit in unserem Leben, auch vielleicht im Berufsleben, im Privaten. Und für mich war natürlich immer so, ich hatte immer verschiedene Visionen oder ich hatte eine Grundvision eigentlich für mich über die Jahre. Ja. Am Anfang war es natürlich als junger Bursche mein Ziel, Tennisprofi zu werden. Ja. Dann irgendwann mal war es, als ich dann Tennisprofi war, nach dem Abitur, war mein großer Traum, in die Top 100 zu kommen. Das war so diese magische Zahl unter Tennisspielern, dann gehört man zum elitären Kreis.
Okay.
Und dann irgendwann mal hat sich diese Vision ein bisschen angepasst, in den Wunsch, sich eigentlich immer mit den Besten in meinem Sport messen zu können. Denn das ist ja genau ein wunderschöner Antreiber, um morgens aus dem Bett zu steigen. Auch mal an den Tagen, wo das Wetter vielleicht ein bisschen kälter ist, wenn der Körper wehtut. Also ja. Ich habe so das Gefühl, dass so eine Art von Vision und Zielen sind auf jeden Fall ganz entscheidend.
Ja, du hast gerade ein schönes Stichwort gebracht und zwar gerade wenn das Wetter mal nicht so schön ist oder wenn man selber auch einfach mal nicht so gut drauf ist, dass man da einfach trotz allem die Motivation findet und natürlich auch die Kraft findet, da wirklich aufzustehen und weiterzumachen, ohne dass man sagt, ach nee, heute habe ich jetzt mal keinen Bock und es ist ja auch nicht so schlimm. Man kennt das ja aus dem eigenen Leben, also ich zumindest kenne das. Wie schwer ist das dann wirklich, da nochmal dieses letzte Fünkchen rauszuholen? Ist das wirklich alles nur, dass das im Kopf stattfindet?
Aus meiner Sicht ist es natürlich schon vermehrt eine Kopfsache. Aber man kann das Ding auch ein bisschen einfacher aufziehen. Ja? Es gibt da viel Literatur dazu und es gibt auch tolle Vorträger und Redner, die dazu sich beschäftigen. Zum Beispiel das Schweinehund-Prinzip vom Herrn Münchhausen sagt ganz einfach, wenn man jemand etwas in seinen Alltag integrieren möchte, dann muss man es über einen gewissen Zeitraum jeden Tag einfach tun.
Mhm.
Und Goethe hat es auch schon gesagt, ja? Erfolg heißt es einfach mal tun, ja?
Ja.
Und genauso ist es auch im Training, ja? Ich muss es halt einfach jeden Tag machen und dann ist es meiner Meinung nach so im System drin, dass es mir ganz schwer fällt, es wegzulassen.
Dass es dann einfach zur Gewohnheit wird auch, ne?
Ganz genau. Das ist so eine Art Routinenentwicklung.
Ja.
Und bei mir war das einfach schon so drin, ja? Und das war undenkbar für mich, dass ich einen Tag mal, wenn Training eingeplant war, dass ich es skippe, ja?
Ja.
Wenn jetzt nicht eine körperliche Beschwerde da dazwischen kam. Und ich glaube, man kann da einfach jeden Tag dran arbeiten und irgendwann geht es ins System über. Das hat viel meiner Meinung nach mit Disziplin und Überwindung am Anfang zu tun.
Aha.
Und dann irgendwann ist es gar nicht mehr so schwer. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt fitter werden, wir fangen an ins Fitnessstudio zu gehen, wir sagen uns, wir gehen dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ja, dann gehe ich verdammt nochmal dreimal die Woche ins Fitnessstudio, no matter what.
Mhm.
Und dann bin ich davon überzeugt, dass es nach 3-4 Monaten bei uns so drin ist, dass wir das gar nicht mehr missen möchten. Und ja, das, also ich habe das Gefühl, es hat sehr viel mit mentaler Überwindung am Anfang zu tun und dann fällt es uns immer leichter.
Es ist quasi wie so ein Lernprozess, wie Zähneputzen halt, ne? Bis es dann irgendwann drin ist.
Ja, es klingt alles ein bisschen einfacher, als es dann am Ende ist, denn wir müssen uns am Anfang in den Phasen schon ganz schön in den Arsch treten, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber wie gesagt, man darf das Ganze auch nicht immer zu groß sehen, mentale Stärke, es heißt einfach, immer wieder tun, jeden Tag versuchen, das Beste zu geben und dann irgendwann wird es leichter.
Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Wie steckt man das weg? Man hat darauf hingearbeitet, man hat sein Bestes gegeben und dann hat es halt eben ja nicht gereicht. Das belastet einen ja schon und man kann ja auch solche Sachen dann nicht einfach weg, quasi Tür auf, Kopf rein, Tür zu, abgeschlossen, ne?
Ja, ganz klar, natürlich, Niederlagen sind nie schön. Aber Niederlagen kommen nicht nur im sportlichen Alltag vor, die kommen im beruflichen Alltag, im privaten vor. Deswegen, der Umgang damit, der muss natürlich in gewisser Form einfach auch natürlich geübt werden. Das Schöne ist aber doch, normalerweise ist es so, bei uns im Tennis, wir kriegen in der Regel, muss man so sagen, einmal in der Woche einen auf den Latz. Weil wenn wir das Turnier nicht gewinnen, verlieren wir. Ich erzähle das in meinen Vorträgen auch immer. In Wimbledon starten jetzt in 2 Wochen die 128 besten Tennisspieler der Welt. Am zweiten Tag ist die Hälfte schon wieder zu Hause, weil sie verloren hat. Und am Ende hat immer nur einer nicht verloren und ist der Sieger bei den Herren und die Siegerin bei den Damen. Wenn man da nicht widerstandsfähig ist gegen Niederlagen, hat man ein Problem im Tennis. Und es gibt natürlich verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Und das einfachste Mittel ist doch einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt, es ist so, ich schaue kurz, woran es gelegen hat und dann hake ich es ab. Denn im Tennis kommt eine Woche später das nächste Turnier, wo wir es besser machen können. Mhm. Im Beruf, wenn der Auftrag nicht geklappt hat oder ein Pitch nicht wirklich gut funktioniert hat, dann kommt doch in der Regel immer eine neue Chance. Und im Privaten ist es letztendlich auch so, dass es natürlich noch ein bisschen schmerzhafter, emotionaler. Ja. Aber in der Regel hat man auch immer neue Chancen. Die bekommt man einfach im Leben. Und wenn man das Ganze ein bisschen von einer positiveren Seite aufspinnt, dann lässt sich meiner Meinung nach so eine Niederlage auch relativ einfach nach einiger Zeit der Übungen verarbeiten.
Das heißt also quasi das Prinzip, schließt sich eine Tür, öffnet sich die nächste und natürlich dann auch Fehleranalyse machen, woran hat es gelegen, daraus lernen, beim nächsten Mal besser machen. Aber dass man sich das einfach dass man sich dem einfach bewusst halt auch ist, ne?
Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt doch keinen schöneren Lehrmeister wie eine Niederlage. Also im Tennis sind viele Niederlagen oft sehr, sehr hilfreich auf lange Sicht, dann, wenn man so eine Karriere verfolgt, weil man lernt einfach, man kriegt es einfach schön wiedergespiegelt, ja? Und im Beruflichen auch, wenn man jetzt irgendwie einen Auftrag nicht bekommt oder da einen Fehler macht und man geht nochmal drüber und schaut, hey, was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Und dann habe ich doch einen schönen Lerneffekt und dann könnte man den Spieß jetzt wieder umdrehen und das Ganze auch vielleicht ein bisschen von der positiven Seite sehen. Es gibt natürlich Situationen, die sind bitter. Ja, wenn ich in einer Randsportart bin, die zum Beispiel alle 4 Jahre das Highlight Olympia hat und ich versage da, dann ist es natürlich schmerzhafter. Aber auch hier, ja, ich lerne daraus und es gibt vielleicht noch mal eine Chance und ich kann das Ganze, die Learnings aus dem Sport, kann ich ja auch in andere Bereiche des Lebens übertragen. Das war für mich zum Beispiel ein ganz interessanter Punkt.
Du hast ja 2016 deine Karriere quasi den Tennisschläger an den Nagel gehangen, auch mit einem tollen Abschluss. Du bist deutscher Meister geworden und hast dein eigenes Unternehmen gegründet, die Michael Berrer Academy. Und da bist du unter anderem als Coach bei vielen Firmen tätig, hältst Vorträge, berätst diese. Da ziehst du einfach deine Erfahrungen aus deiner Tenniskarriere dann?
Ja, natürlich. Ich habe natürlich noch ein Sportpsychologie-Studium abgeschlossen, bin noch systemischer Coach und Change Manager. Das sind natürlich noch so ein paar, sage ich mal, inhaltliche Learnings, die ich damit einfließen lasse. Aber vor allem meine Learnings aus dem Sport. Denn ich merke das einfach, es hängt viel an den an dem Aspekt Teaming, also wie komme ich mit meinen Kollegen oder mit meiner Führungskraft zurecht?
Ja.
Wie kann ich hier in die konstruktive Kommunikation kommen? Weil da gibt es halt immer wieder diese zwischenmenschlichen Probleme, die oftmals ganz großer Faktor für Leistungseinbußen sind, aus meiner Sicht. Ja, wenn man nicht offen Dinge anspricht. Das lernst du im Sport natürlich über die Jahre dann auch, weil du hast ja immer einen Trainer, den du bezahlst, dass er dich kritisiert.
Ja, ja, Lob ist gut, Kritik ist besser, ne?
Ja, muss man sich mal drüber nachdenken, ne? Das hat ja Ähnlichkeiten wie mit einem Unternehmen, denn als Führungskraft sollte ich ja meine Mitarbeiter immer wieder konstruktiv kritisieren, dass sie besser werden, aber auch andersrum wäre es natürlich schön, wenn ich meiner Führungskraft auch ein Feedback geben kann. Pass mal auf, da wäre es schön, wenn du ein bisschen anders rangehst. Ja, das sind eben solche Dinge, die im alltäglichen beruflichen Leben halt auch immer hochrelevant sind. Und auch hier wieder, wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie schaffe ich es, fokussiert zu sein? Im Tennis müssen wir dann Leistung abrufen, wenn es drauf ankommt. Aber im beruflichen natürlich auch. Also wir müssen dann wirklich voll da sein. Und da gibt es ein paar Mechanismen aus dem Höchstleistungssport, die auch im Unternehmerischen einfach helfen.
Ja, natürlich, man sieht das ja selber, ne? Also das Betriebsklima, wenn das natürlich nicht gut ist, sage ich jetzt mal, oder wenn es da Menschen gibt, mit denen ich nicht gern zusammenarbeite, da habe ich halt auch nicht unbedingt wirklich Bock da drauf, dann unbedingt jeden Morgen ins Büro zu gehen, ne? Glücklicherweise hier anders.
Genau, und im Sport ist es so, da sucht man sich in der Regel immer nur, wenn man das kann, also bei Einzelsportarten, ein Umfeld aus, das einem Energie gibt. Jetzt ist es im Unternehmerischen so, dass ich mir meine Mitarbeiter oder meine Kollegen meistens nicht aussuchen kann. Und es gibt ja immer Leute, die einem Energie geben und immer viele Menschen auch die Energie ziehen.
Ja.
Und nun, ich glaube, das mal zu identifizieren, wer sind denn hier diese Stakeholder und die auch mal vielleicht mit ins Boot nehmen und zu sagen, hey, pass mal auf, Dinge wie Körpersprache, Äußerungen, so Self-Talk, sagt man immer, die machen einen ganz großen Unterschied im täglichen Tun und die kann man natürlich auch beeinflussen und ich glaube, die machen dann einen ganz großen Unterschied. Und du hast es angesprochen, die Kultur, das ist für mich einer der größten Faktoren, ja. Wenn ich über den Campus oder in Firmengelände laufe, grüße ich meine anderen. Da gibt's viele Studien, Ritz-Carlton-Effekt, 10 Meter weg, dann lächle ich ihn an, 5 Fuß weg, da sage ich Hallo. Das sind so Kleinigkeiten, die zu einer positiven Atmosphäre beitragen, die ich extrem relevant finde.
Das auf jeden Fall. So ist es ja auch, so geht man ja auch gern. Also das geht ja quasi Hand in Hand miteinander. Wenn ich irgendwas gern mache, bin ich ja auch immer wieder motiviert. Und dann bin ich ja auch immer wieder motiviert und habe den eigenen Anspruch, noch besser zu werden. Ist das dann so ein Standbein quasi von deiner Wissensvermittlung, was du den Unternehmen dann näher bringst?
Ja, natürlich. Es ist viel halt einfach auch die Arbeit mit Teams. Und Da sind solche Aspekte auf jeden Fall gefragt. Und ich bin davon überzeugt, dass man work the team, then the problem. Also wir können noch so viele Prozessprobleme haben und andere wirklich inhaltliche Probleme. Wenn das Verhältnis zu den Kollegen nicht stimmt, dann glaube ich, wird es echt schwer, das Top-Leistung zu bringen. Davon bin ich überzeugt.
Du hast es ja schon angesprochen, du hast Sportpsychologie studiert. Was war der Auslöser dafür? Hast du dich schon immer dafür interessiert? Wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich den inneren Schweinehund quasi überwinden? Das ist ja so ein Thema davon.
Ja, also bei mir war es eigentlich so, nach meinem Abitur mit 18 war ich plötzlich Tennisprofi, habe da ganz viel falsch gemacht.
Ganz plötzlich warst du Tennisprofi. So war es aber auch.
Ja, nee, ich wollte das halt machen, ne? Und dann wächst man da, dann ist man einfach nach dem Abitur, ist man plötzlich Tennisprofi. Kann man ja dann machen.
Zack.
So, aber ich hatte keine Ahnung von dem, was da eigentlich auf mich zukommt. Habe weiter einmal am Tag trainiert, war nicht fit. Und dann mit 21 musste ich nochmal einiges umstellen. Da habe ich dann gelernt, was es harte Arbeit bedeutet. 3 Einheiten am Tag, boom, reingehaut. Disziplin, ja. Aber dann mit 24, 25 bin ich gegen so eine magische Mauer gelaufen, als ich die Top 100 durchstoßen wollte.
Ha.
Und da bin ich zum ersten Mal mit Sportpsychologen in Kontakt gekommen, die mir ganz, ganz viel dann eigentlich ja, die haben mich viel gelehrt und haben mir ganz viel geholfen. Und das war sehr interessant. Und dann irgendwann mit 29 habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich richtig Erfolg, aber ich habe natürlich immer noch viel Misserfolg. Und die beiden Faktoren mal zu verstehen, da wäre doch Psychologie ein gutes Studium. Und habe ich von der ADP ein Scholarship an der amerikanischen Uni bekommen und habe das sofort genutzt. Und es war einfach ein super Learning für mich auch. Ich bin da wirklich gereift und das Ganze ist für mich selbstverständlicher geworden, auch mal bei den großen Turnieren zu spielen. Und es war nicht mehr so, ich muss dankbar sein, hier zu spielen, sondern nee, geil, ich gehöre hier dazu. Und da hat das Studium schon sehr viel geholfen und einfach auch in vielen Momenten dann noch besser zu performen, das war auf jeden Fall schon hilfreich.
Dass man einfach auch selbstbewusster dann wird, dass man sich seiner eigenen Stärke auch selber, klar, dass man die selber erkennt?
Ja, das zum einen. Und das ist ja, viele Menschen werden das wahrscheinlich auch kennen, wenn sie jetzt zuhören. Als Sportler identifiziert man sich auch im sozialen Kontext immer nur über den Erfolg. Ich sage immer, ich bin immer anders in die Lufthansa-Lounge. Als Vielflieger kommt man da irgendwann reingelaufen als Nummer 42 der Welt, am Anfang wie als Nummer 130 der Welt, also selbstbewusster.
Ja.
Und da war das Studium für mich super, weil ich hatte eine andere Quelle für Selbstbewusstsein. Und der Beruf sollte eigentlich nicht über sein, ja, wie nennt man es, sein soziales Standing entscheiden.
Ja, ja.
Man sollte eigentlich...
Er sollte dich nicht definieren in dem, was du bist, in dem, wer du bist, so rum.
Ja, genau. Und das hat mir... Da hat es schon extrem geholfen, ne? Dass ich da einfach dann nochmal ein bisschen einen anderen Blick drauf bekommen habe und habe gesagt, hey, dann spiele ich halt mal nicht so gut Tennis, aber ich bin trotzdem noch ein ganz okay Typ. Ja?
Ja.
Und das war echt ein gutes Learning und deswegen hat sich schon allein deswegen gelohnt. Und da müssen auch Sportler echt drauf achten, ne? Dass sie sich nicht immer nur durch den Sport definieren, weil du hast natürlich, wenn du gut Tennis spielst, zum Beispiel ganz viele Freunde, ja, plötzlich neue Freunde, die Tickets von dir wollen, die Dinge von dir wollen. Wenn du schlechter spielst, merkst du es auch ganz schnell. Und das kennen wir aus dem Beruflichen vielleicht auch.
Ja, ich denke, euch begegnet das auch grundsätzlich, oder generell Leistungssportlern begegnet das vielleicht auch viel, viel häufiger. Ihr werdet ja auch einfach auch auf eure Leistung manchmal auch reduziert, das muss man ja mal leider sagen, ne, dann ist, man wird ja immer zerrissen, spielt er gut, ist er top, toll, und spielt er halt mal nicht so gut, ja, ne, was hat er denn da wieder für einen Blödsinn hingelegt? Das kennt man ja selber. Welchen Ratschlag gibst du, unter anderem als Unternehmenscoach, als Profi, der selber Erfahrungen darin gesammelt hat, eben an Tennisanfänger, die klar natürlich jetzt noch nicht das wissen, die Erfahrung haben, einfach dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen, wo denkst du, sollten die, naja, besonders arbeiten würde ich jetzt nicht sagen, aber wo sollten die vielleicht einen Fokus reinlegen, was man vielleicht im ersten Moment ein bisschen beiseite legt?
Das ist natürlich jetzt wieder ziemlich einfach gesagt, das hat man auch immer, hört man natürlich auch wieder zum Beispiel den Spruch, einfach dranbleiben oder konzentrier dich mal oder beweg dich mal. Habe ich auch viele Male auf dem Tennisplatz von Trainern gehört. Für mich ist es ein bisschen zu unspezifisch. Ja?
Ja.
Weil, was heißt eigentlich, beweg dich mal? Weil man kann sich auf dem Tennisplatz richtig und falsch bewegen. Konzentrier dich mal, was bedeutet das eigentlich? Ja? Also ich würde da immer gerne ein bisschen spezifischer gehen. Und meiner Meinung nach ist Tennis ein wunderbarer Sport, weil man selbst, wenn man es, wie ich, naja, bis zu einem gewissen Grad in eine gewisse Perfektion gebracht hat, man dennoch jeden Tag neu gechallenged wird. Und
ja.
Dranbleiben natürlich, wenn man jetzt gerade Anfänger ist, denn es wird besser, das ist ganz klar. Irgendwann wird man lernen, den Ball so zu kontrollieren, dass er dahin geht, wo man will. Aber ich verspreche euch eins, es klappt bei mir auch nicht immer.
Ja. Also, da haben
der Ball geht oft auch. Ja, der geht, das ist einfach so. Und ich würde es einfach ein bisschen pragmatischer sehen. Ich würde die Zeit, wo ich auf dem Platz bin, wirklich auch genießen und Spaß haben, ja, daran. Und vielleicht mal ein bisschen auf meine Körpersprache und auf meine Gestiken achten. Denn ich bin der Meinung, wenn man sich da von der Körpersprache her positiv gibt, sich auch mal die Faust gibt, so come on und so Self-Affirmations, also Selbstgespräche, ja, die positiv sind, führt, dann wirkt sich das auf das Ganze, auf die ganze Leistung aus. Also es gibt ja immer so ein bisschen, sagt man, zwei, einen guten Wolf und einen schlechten Wolf, sagt man im ja, Amerikanischen. The good wolf and the bad wolf. Ja? Und ich würde versuchen, immer mit mir so zu reden, wie mein bester Freund mit mir reden sollte. Ja? Also mein bester Freund wird auf dem Tennisplatz nie zu mir sagen, du Vollidiot, du bist doch so blöd. Wäre doch viel besser, hey, okay, hat gerade nicht geklappt, aber komm, beim nächsten Mal machen wir es besser. Und wenn ich von der Körpersprache her meinen Kopf unten habe und so gebeugt bin, wirkt es auf, glaube ich, insgesamt viel schlechter, als wenn ich aufrecht bin, den Kopf oben halte, egal ob es gerade schlecht läuft.
Ja.
Und damit bewirke ich ein Positives auf mein ganzes System. Und ich glaube, dann wird es positiv sich auswirken. Und es gibt im Internet tolle Literatur und auch Vorträge bei TED. Und ich sage immer den Spruch, fake it till you make it. Also man kann sich da schon ein bisschen was vortäuschen am Anfang und dann geht es irgendwann ins System über.
Ja, das ist ja auch die Wirkung, die man dann auf andere hat. Geht man aufrecht, wirkt man natürlich auch selbstbewusster, erhobener Kopf, klar, straffe Schultern, ne? Man kennt das selber, ist ja auch ein Stück weit psychologische Kriegsführung auch auf dem Tennisplatz, ne? Wenn ich da natürlich jemanden gegenüberstehen habe, der so hängende Schultern und so eher, klar, man respektiert, aber so ehrfurchtsvoll oder so irgendwie sowas, das ist natürlich dann, hat man schon so einen kleinen mentalen Vorteil dann.
Ja, auf jeden Fall. Meine härtesten Gegner waren immer die, die sich immer gepusht haben, positiv waren, egal wie es gestanden hat. Also 6-0, 3-0 und der andere pusht immer noch. Ja. Dann kannst du davon ausgehen, dass es immer noch ein toughes Match wird. Und dazu braucht man kein Talent. Also es gibt viele Faktoren im Profisport, aber auch im anderen, wo man kein Talent braucht. Ja? Körpersprache, die kann man einfach lernen. Da kann man sich filmen und sehen, wie man wirkt. Das kann man beeinflussen. Man braucht auch für Pünktlichkeit beim Training oder bei der Arbeit braucht man kein Talent. Das muss man einfach nur machen. Ja? Also das sind so ein paar Dinge, die man einfach beachten kann und das wirkt sich aber einfach dann auch positiv auf das gesamte Spiel aus, im Tennis jetzt zum Beispiel.
Michael, recht herzlichen Dank. Das war sehr, sehr informativ. Wir können auf jeden Fall viel mitnehmen. Also mentale Stärke ist Kopfsache, kann man erlernen. Klar, aufgeben ist keine Option. Man muss sich immer wieder neu motivieren. Die Rückschläge analysieren, woran hat es gehapert, einfach eine Fehlerdiagnose erstellen, daraus lernen und einfach weitergehen. Ne?
Würde ich auch sagen. Und also zu guter Letzt auch immer wieder Freude und Spaß. Das ist, glaube ich...
Ja, ohne das würden wir das ja gar nicht machen.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja, also das setze ich jetzt mal voraus. Super. Michael, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Es war, wie gesagt, sehr, sehr informativ.
Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich danke euch und wünsche euch viel Spaß und Freude bei allen euren Herausforderungen.
Dankeschön. Und für euch gilt natürlich immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns einfach an podcast@ottomol.de. Tschüss, eure Katrin.
Tschüss.